Unser heutiger Predigttext steht in einem Brief des Apostels Paulus, dem 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Und zwar die Verse 29 bis 31. Das sage ich euch aber, liebe Brüder und Schwestern, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als behielten sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ja, wenn man das so liest, was soll das bedeuten? Eine Ehe führen, als führte man sie nicht. Sich freuen, als freute man sich nicht. Sind getrennte Schlafzimmer christlich? Soll man nur so tun, als ob man weint oder mitlacht? Soll man ein Geschenk gleich wieder bei eBay verkaufen? Manche machen das ja. Nein, so ist es nicht gemeint, auch wenn es so klingt. Es geht nicht darum, dass wir jetzt zu Heuchlern werden. Wir marschieren hier durch die Welt, aber alles ist nicht mehr so richtig ehrlich. Du sollst kein Falschzeugnis wieder reden wider deinen Nächsten. Wenn wir wirklich Ja zu einem Menschen sagen, dann soll es auch ein Ja sein. Wenn wir uns mit jemandem mitfreuen, dann soll es nicht einfach nur so ein, naja, so eine Show sein. So ein gequältes Lächeln. Und interessanterweise sagt ja derselbe Paulus in Römer 12, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Also kann er es so nicht gemeint haben. Es ist auch nicht so gemeint, wie manche liberale Christen damals in Korinth gedacht haben. Sie haben gesagt, wir sind Himmelsbürger, wir haben ja das ewige Leben bereits. Und dann sind ja all diese Dinge auf der Welt letztlich egal. Und das bedeutete konkret, man kann auch zu Prostituierten gehen, das ist alles nicht mehr wichtig. Aber Paulus hat das dann ganz entschieden kritisiert. Oder das Gegenteil, so ist es aber auch nicht gemeint. Weil wir Himmelsbürger sind, sollen wir uns von der Welt abschotten, distanzieren, die böse Welt am besten nur noch im eigenen Kämmerchen sich einschließen oder in ein Kloster gehen, Askese, Fasten, nicht mehr mitmachen bei der Welt. Es gibt ja manche Gruppierungen, wie die Zeugen Jehovas etwa, die das versuchen zu leben, möglichst große Distanz zu dieser vergänglichen Welt, die ja eh untergeht. Kleine Geschichte dazu. Kommt ein Tourist in ein Kloster, sieht sich alles an und sagt dann zu einem Mönch, ja, wo habt ihr denn eigentlich eure Möbel? Sagt der Mönch, ja, wo haben Sie denn Ihre Möbel? Sagt der Tourist, ja, ich bin doch ein Tourist, ich bin auf der Durchreise, ich schleppe doch nicht meine Möbel mit. Sagt der Mönch, ja, wir sind auch auf der Durchreise. Der Mönch hat natürlich recht, daran müssen wir uns auch immer wieder erinnern, auch gerade in so einer Pandemiezeit, wir sind hier nur auf der Durchreise. Trotzdem heißt das nicht, dass wir jetzt einfach alle Mönche werden sollen und Nonnen. Denn Jesus hat ja auch gesagt, warum sollen die Jünger fasten, wenn der Bräutigam da ist? Luther war es wichtig, dass sich nicht alle ins Kloster gehen. Er hat das Mönchtum kritisiert, weil ihm wichtig war, dass Christen mitten in der Welt leben und arbeiten. Und Johannes 3 heißt es ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wenn Gott diese Welt liebt, dann können wir nicht einfach sagen, ist mir egal oder bloß, ich mache mir nicht die Finger schmutzig an dieser Welt. Nee, ich ziehe mich zurück. So kann es nicht gemeint haben. Aber es geht hier darum, welchen Stellenwert hat dieses irdische Leben und diese weltlichen Dinge. Versuchen wir mal, den Paulus etwas besser zu verstehen. Wir alle leben ja in dieser Welt, sind sozusagen Weltbürgerinnen und Weltbürger. Aber um in dieser Welt leben zu können, brauchen wir Haltepunkte. Wir müssen immer wieder mal Anker auswerfen. Ich möchte es mal an einem einfachen Beispiel erklären. Stell sich vor, jemand heute bei schönem Wetter macht eine schöne Wanderung durch Berglen und denkt, oh, Berglen ist aber schön. Da will ich jetzt wohnen in Zukunft. Wenn er das will, muss er ein paar Anker auswerfen. Er braucht ja zum Beispiel eine Wohnung, ein Haus, eine Heimat hier. Man kann ja nicht immer nur unterm Baum schlafen. Das wäre so ein Anker, unsere Wohnungen, unsere Heimat. Dann wird er sich sicherlich vorher auch informieren, gibt es hier auch Geschäfte und Ärzte? Oder ist der Supermarkt immer 20 Kilometer weg und das nächste Krankenhaus 100? Nee, also dann wäre es nichts. Wir brauchen ja auch Sicherheiten um uns herum. Auch das kann so ein Anker sein. Und wenn er hierher kommt, wird er sicherlich auch gucken, dass er Leute kennenlernt und nicht nur isoliert in seinem Häuschen hockt. Dann wird er vielleicht zum Dorffest gehen, zum Backhäuslefestle oder zu einem Verein oder auch mal in die Kirche, um Kontakte zu bekommen. Auch soziale Kontakte sind so ein Anker, so ein Halt in unserem Leben. Und wenn er von weiter her kommt, dann wird er sich auch eine Arbeitsstelle suchen müssen. Eine Tätigkeit, auch das so ein Halt, dass wir etwas tun und nicht den ganzen Tag nur rumsitzen. Aber nun sagt Paulus, das Wesen dieser Welt vergeht. Letztlich wissen wir das alle mit dem Kopf, dass unsere Anker auch jederzeit oder die Ankerketten jederzeit reißen können. Wir wissen es zwar, aber wir hoffen immer, dass es nicht passiert. Wir hoffen auf das Glück. Eine Wohnung kann gekündigt werden, ein Haus kann abbrennen, eine Arbeit kann man verlieren und dann ist vielleicht auch das Haus nicht mehr finanzierbar. Soziale Kontakte, Menschen können sich abwenden oder sterben plötzlich. In einer schweren Wirtschaftskrise würde auch unser Sozialstaat zusammenbrechen, da gibt es auch keine Sozialhilfe mehr. Es gibt keinen absoluten Halt in einer vergänglichen Welt. Stopp, halt, Paulus. Oder halt, Herr Kettling. Die Zeit des Paulus war doch eine ganz andere als heute. Wenn der Paulus sagt, die Zeit ist kurz, dann liegt es doch daran, weil der Paulus wirklich der Meinung war, er würde in Kürze würde Jesus wiederkommen. Das ist ja eine große Hoffnung von uns Christen, dass wir glauben, Jesus wird einmal wiederkommen, da wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Der jüngste Tag, wo auch den Opfern Gerechtigkeit geschafft wird. Und also ein großer und auch ein großartiger Tag. Aber Paulus hat sich ja geirrt. 2000 Jahre sind vergangen, ist ja nicht gekommen. Wir Christen, wir haben die Naherwartung verloren, dass da in nächster Zeit irgendwas passiert da irgendwie. Also mussten wir uns doch hier in der Welt einrichten. Bleibt uns doch gar nicht anderes übrig. Die Zeit ist kurz. Nein, die Zeit ist lang. Deswegen müssen wir gucken, dass wir auch möglichst gute Anker hier in der Welt verankern. Tja, hat sich Paulus geirrt? Einerseits ja. Für uns Erdbewohner, Jesus haben wir nicht gesehen. Neuer Himmel, neue Erde sehen wir auch nicht. Ist noch nicht gekommen. Andererseits hat aber Paulus recht. Die Zeit ist kurz. Ich will das versuchen zu erklären. In Johannes 11 wird berichtet, wie ein guter Bekannter von Jesus verstorben ist. Lazarus heißt der. Und Jesus kommt dann dahin zu dem Ort, und wo auch das Grab ist, und begegnet dann einer der Schwestern des Verstorbenen. Martha heißt die. Und dann kommt es zu einem Gespräch. Und die Martha sagt, weil sie weiß, dass Jesus auch Menschen gesund gemacht hat, ja, wenn du früher gekommen wärst, dann hätte er nicht sterben müssen. Und dann sagt Jesus, ja, er wird auferstehen. Ja, und dann sagt die Martha, das hat sie nämlich gelernt, vielleicht im Rallye-Unterricht, ja, ja, ich weiß schon, dass er aufstehen wird. Am jüngsten Tag, ja, dann werden alle Toten auferstehen, dann, wenn sozusagen der neue Himmel und die neue Erde kommt. Und so steht es ja auch in der Bibel drin. Aber dennoch korrigiert Jesus jetzt ihre Ansicht, indem er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Oder am Kreuz sagt er, heute wirst du mit mir im Paradies sein, mit dem, der mit ihm gekreuzigt wurde. Heute schon! Das heißt, wenn jemand stirbt, dann ist er nicht irgendwie tausende Jahre tot, bis mal irgendwann zufällig vielleicht mal endlich mal der jüngste Tag kommt, sondern diese Begegnung mit Jesus kommt sofort, wenn wir sterben. Das steckt da dahinter. Das heißt, diese sogenannte Wiederkunft von Jesus, die steht uns kurz bevor. Bei Ihnen hoffentlich alle noch nicht allzu schnell, ja. Bei manchen hoffentlich noch in vielen Jahrzehnten erst. Aber vielleicht bei manchem auch schon nächsten Jahr oder dieses Jahr oder morgen, wer weiß es. Alle, die an diesen Jesus glauben, die werden diesem Jesus dann begegnen, wenn sie sterben. Insofern ist die Zeit durchaus kurz. Es ist nicht mehr lang hin, bis wir Gott begegnen. Und manche Theologen, die gehen sogar noch weiter, die sagen, ja, es gibt ja diese zwei Linien in der Bibel. Einerseits diese Auferstehung der Toten am jüngsten Tag, am letzten Tag und andererseits so Aussagen wie, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann sagen manche, und ich finde das durchaus auch nachdenkenswert, dass man eben, die sagen, dass man, wenn wir sterben, werden wir sofort den jüngsten Tag und den neuen Himmel, die neue Erde erleben. Wie ist das denkbar? Na gut, wenn man stirbt, gilt ja für uns nicht mehr diese Zeit. Diese Zeit ist ja eine physikalische Größe, sie gehört zu unserer Welt. Sobald man nicht mehr zu dieser Welt gehört, ist man auch nicht mehr der Zeit unterworfen. Das heißt, so seltsam das für unsere Logik klingt, der Paulus, als er damals vor 2000 Jahren starb, der hat vielleicht den neuen Himmel und neue Erde schon gesehen, obwohl die noch gar nicht gekommen sind, aus unserer Zeitsicht. Das ist seltsam, aber ich finde es interessant. Die Zeit gilt ja dann nicht mehr. Aber was auf jeden Fall gilt, die Begegnung mit Gott ist nicht mehr fern. Die Zeit ist kurz, oder wie man besser übersetzen müsste eigentlich, die Zeit ist zusammengedrängt. Das macht es noch schöner, deutlich. Und das bedeutet, wir leben in einer permanenten Adventszeit, nicht nur 3,5 bis 4 Wochen im Jahr, sondern dauerhaft. Eine Adventszeit ist ja vor allem durch 2 Dinge gekennzeichnet. Also grundsätzlich ist die Adventszeit ja eine Vorbereitung auf das Kommen Gottes, das wir an Weihnachten feiern. Und eine Adventszeit hat 2 Aspekte. Erstens die innere Vorbereitung auf dieses Kommen. Die Adventszeit soll eigentlich eine Zeit sein des Gebets, dass man Gottesdienste besucht, dass man in der Bibel liest und was auch immer. Und dann ist die Adventszeit eben auch ein äußeres Vorbereiten. Das sieht man dann immer. Arbeiten, schaffen, schmücken, putzen, vorbereiten. Und im übertragenen Sinne, wir bereiten uns, unsere Mitmenschen und diese Welt auf die Begegnung mit Jesus vor. Arbeiten, schaffen, vorbereiten. Auf einen Tag, wo man dann wirklich fröhlich, schön feiert. Und ich denke, diese Frage, die begleitet uns Christen permanent. Wie kann ich mich, meine Nächsten, die zu meinem Leben gehören oder denen ich begegne, und diese Welt, ja, auf die Begegnung mit Jesus vorbereiten, sie darauf hinweisen? Und das ist in Deutschland, wo es immer weniger Christen gibt, eine sehr alarmierende Frage. Denn so kann es doch nicht weitergehen. Man, vielleicht will Gott auch nicht, dass es mehr Christen gibt. Das hängt ja letztlich auch an ihm. Aber uns kann das nicht gleichgültig lassen. Wir wollen auch im Kirchengemeinderat im Januar mal ein Wochenende lang überlegen, wie können wir Gemeinde bauen. Irgendwie merkt man, es kann doch nicht einfach so weitergehen. Stellen Sie sich vor, in unserer Gesellschaft würde fast niemand mehr Weihnachten feiern. Aber da würden wir Christen anfangen. Was würden wir in der Adventszeit Werbung für Weihnachten machen? Was würden wir uns da alles für Projekte überlegen, damit die Gesellschaft wieder mitbekommt, was Weihnachten ist? Und so ist es auch bei dieser permanenten Adventszeit, damit die Leute erfahren, wer da auf sie wartet. Paulus macht klar die Ausrichtung auf diesen Jesus, dessen Begegnung in Kürze bevorsteht, soll die Haupthandlung unseres Lebens sein. Wie in einem Film. Wenn ein Film nicht irgendwie, es gibt ja so Episodenfilme, da kommt eine Geschichte nach der anderen, man weiß irgendwann gar nicht mehr, was hat denn das eigentlich alles miteinander zu tun? Aber ein normaler Film, ja, wenn er nicht gerade so ein seltsamer finnischer Film ist oder so irgendwas, der hat eine Haupthandlung. Und wenn es ein guter Film ist und nicht so ein eindimensionaler, dann gibt es auch Nebenhandlungen. Und das sind die Bereiche unseres Lebens, die eben mit unserer Welt zu tun haben. Arbeit, soziale Kontakte, Wohnen, Essen, Hobby und so weiter. Das sind alles so Nebenhandlungen, aber es sind eben die Nebenhandlungen. Wichtig ist hierbei auch, dass wir nicht zu viele Nebenhandlungen haben, dass die Haupthandlung überhaupt nicht mehr erkennbar ist. Für Paulus war zum Beispiel klar, ich heirate nicht, weil dann habe ich eine Nebenhandlung, die kostet mich zu viel Zeit. Das erwähne ich jetzt hier nur mal am Rande, weil er in Kirchengemeinden manchmal den Eindruck hat, die Kirchengemeinde macht nur Arbeit für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien. Und wenn man da irgendwie nicht dazugehört, dann ist man irgendwie nicht so viel wert. Deshalb will ich kurz mal erwähnen, dass Paulus zumindest gesagt hat, unverheiratet sein ist besser. Ja, gut. Will ich einfach nur mal erwähnen. Jedenfalls, wie in einem guten Film gibt es eben diese Nebenhandlungen, die nicht zur Haupthandlung werden sollen. Und wenn es ein richtig guter Film ist, dann haben die Nebenhandlungen auch was mit der Haupthandlung zu tun. Ja, dann gibt es nicht einen Liebesfilm und dann gibt es eine Nebenhandlung, brutaler Krimi und weiß gar nicht, was das soll. Völlig andere Figuren treten auf. So ist es nicht, sondern das ist miteinander verzahnt. Und das ist eigentlich so das Ideale auch für unser Leben, dass unsere weltlichen Lebensbereiche, dass wir auch da überlegen, wie kann das mit der Haupthandlung sozusagen verknüpft werden? Wie kann meine Ehe auch irgendwie dazu dienen, diese Adventszeit, diese Vorbereitungszeit zu leben? Oder meine Arbeit, oder mein Hobby, mein Haus, meine sozialen Kontakte. Oder wenn meine Lebensversicherung, weiß ich, irgendwann 20 Jahren wird die mal ausgezahlt, sofern ich noch lebe, sonst kriegt es halt jemand anders. Aber wenn ich es kriege, dann ist es auch so, das kann doch nicht nur alles nur für die Altersvorsorge sein. Das muss doch auch für dieses größere Ziel irgendwie verwendet werden. So mal so seine Lebensbereiche zu durchdenken, kann ich das irgendwie mit der Haupthandlung verzahnen, sofern es überhaupt die Haupthandlung ist in meinem Leben. Jedenfalls die Frage, wie kann ich meine Zeit und mein Leben auch auf diesen Jesus ausrichten? Ich denke, das ist eine wichtige Frage in unserem irdischen Leben. Mit unserem Geld, mit unseren Begabungen, wie man auch die Gemeindearbeit unterstützen kann. Letzte Woche haben wir in der Steinacher Halle Konfirmation gehabt. Es war toll, wie viele da zum Auf- und Abbauen waren, Stühle stellen, Bühne aufbauen. Da denkt man, ah, das ist doch nichts Großes, nichts Wichtiges, hat doch nichts mit dem ewigen Leben zu tun. Ja doch, denn nur so konnte man einen schönen Gottesdienst mit über 150 Leuten, ging vor einer Woche noch gerade so, feiern, wo etwas von diesem Jesus Christus gesagt werden konnte. Mit Liedern und mit Worten. Wir brauchen auch Menschen, die viel beten. Wir brauchen Menschen, die Musik machen. Egal, sie haben wahrscheinlich auch irgendwie hier Zeiträume oder Begabungen. Jedenfalls die Welt braucht dich. Denn die Zeit ist kurz. Das Wesen dieser Welt vergeht. Und Jesus steht vor der Tür und klopft an. Amen. Lassen Sie uns beten. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen.